Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Planlos durch Mittelerde. Bei mir ist mal wieder Philbo, mein Guide.
Ja, ich bin schon wieder da.
Ja, du bist schon wieder da und wir werden dich auch nicht los, weil dann wäre ich ja alleine hier, das wäre auch nicht schön. Und ich bin's,
dann bist du wirklich planlos.
Da bin ich aber richtig planlos. Ich glaube, das wollen wir alle nicht, wenn ich hier 2 Stunden philosophiere und ja, keine Ahnung habe.
Dann wärst du planlos und führerlos.
Ja, richtig. Richtig, richtig. Das ist jetzt das zweite Kapitel, also die dritte Folge. Die vierte Folge, die dritte, nee, wir hatten Folge 0, genau. Jetzt muss ich gerade selbst.
Keine Ahnung.
Jetzt muss ich mal selber hier nochmal nachgucken.
Podcast. Wir hatten zwei, es müsste jetzt die fünfte.
Also es ist Folge 3, genau, Folge 3 an sich, aber das fünfte Ding, das wir hochladen, weil wir hatten Folge 0, Folge genau. 05, Folge 1, Folge 2, genau. Ja. Ich glaube, es könnte sein, dass die Folge ein bisschen länger wird, weil. Also wir müssen uns sowieso mal überlegen. An sich finde ich das eigentlich nicht verkehrt, dass wir immer so Nacherzählungen machen, weil wir wollen ja darüber auch reden, was passiert. Und da musst du ja in gewissen Grad Nacherzählung machen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das ein bisschen darin abdriften könnte, dass es eine reine Nacherzählung wird. Da müssen wir mal vielleicht im Laufe der Folgen mal gucken, wie wir dem irgendwie entgegenwirken können. Also wenn ihr auch als Zuschauer da vielleicht ein paar Ideen habt, so als Input, haut das gerne mit raus. Ja, und da fällt mir gerade auf.
Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, so das zu machen.
Ja.
Weil die Kapitel ja auch immer schon, sag ich mal, auch ziemlich lang sind.
Ja.
Und damit man dann auch den Kapitelumfang dann nochmal umfassen kann.
Ja, ja. Also ich finde das schon wichtig an sich, da nochmal drüber so zu quatschen, was passiert ist in dem Kapitel. Nur, weiß ich nicht, vielleicht muss ich auch einfach noch den richtigen Grad finden, was erwähnenswert ist und was nicht. Es ist nur, für mich ist halt diese Welt gerade noch so ein bisschen was Neues, was Aufregendes, auch wenn ich die halt durch die Filme kenne. Aber ja, deswegen seht es uns da bitte nach. Also bis jetzt, das Feedback war auch immer ganz gut. Ja. Wir kommen wohl besser an, wenn wir nicht ablesen quasi, also wenn wir nicht nacherzählen. Aber auch sonst haben wir relativ viele, die sagen, dass sie auch mit uns quasi gemeinsam die Kapitel lesen. Also das wird hier wie so ein großer Buchclub. Gefällt mir. Und ja, sonst gibt's eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel Organisatorisches, oder? Nö.
Ich weiß immer nicht, wo du deine Informationen hernimmst.
Weil ich nicht gelesen habe,
dass irgendwas mit Ablesen schlimm wäre.
Nein, das war jetzt nicht unbedingt schlimm. Das war ein Feedback oder ich weiß nicht, Facebook, Instagram oder so.
Aber es gibt ja mit Sicherheit auch Leute, die jetzt nicht nochmal alles selber lesen.
Nee, na klar, es ist ja.
Und es trotzdem hören wollen.
Es geht ja auch, wir machen es ja auch quasi für uns. Das ist
bestimmt nicht so schlecht.
Genau.
Ja.
Und wir machen es ja quasi auch.
Es muss ja so sein, dass es für dich, dass es für dich funktioniert.
Genau, dass ich nach einmal lesen der Experte bin.
Genau, dann bist du beim nächsten Mal
genau,
der Führer.
Dann suche ich mir dann, weiß ich nicht, Tine und lese mit ihr das. Oder ich hole Janine aus der Versenkung und sag so, Janine, jetzt musst du das hier lesen.
Nee, Janine hat sich schon dem dunklen Pfad zugewidmet.
Dem dunklen
Pfad. Oder zugewandt.
Ja, dunkel ist
es. Sie ist vom richtigen Pfad abgekommen. Das ist vielleicht besser.
Ja, ja. Dunkel wird es auch in dieser Folge ein bisschen, denn der Titel des Kapitels ist Der Schatten der Vergangenheit. Bam, bam, bam. Vielleicht lassen wir noch mal die letzte Folge beziehungsweise das Kapitel davor noch mal Revue passieren. Das war das Kapitel, in dem Bilbo gemeinsam mit Frodo seinen 111. Bilbo seinen 111. und Frodo seinen 34. Und die haben gemeinsam ihren 144. gefeiert. Und ja, am Ende hat dann Bilbo gesagt, leckt mich, Leute, ich gehe weg. Und ja, lässt dann auch den Ring im Beutels End, nachdem Gandalf ihn den erstmal ein bisschen, ihn abquatschen musste. Und Frodo erbt quasi alles. Und ja, Gandalf meint dann, er muss jetzt direkt los, weil er sich Gedanken um den Ring gemacht hat und er wird irgendwann wiederkehren und Frodo soll diesen Ring halt, ja, gut beschützen und am besten nie benutzen und wenn, dann halt in aller Heimlichkeit, sodass keiner das mitbekommt.
Ja. Ich glaube, Gandalf musste sofort los, weil er vergessen hat, den Ofen auszumachen.
Ja, ah, verdammt.
Ich habe den Herd angelassen. Hat Gandalf überhaupt ein Zuhause?
Ja, das frage ich mich halt auch.
Saruman hat ja wenigstens einen Turm.
Ja, ja, hat der eine Hut? Hat Gandalf so ein schönes, vielleicht hat er so ein Bungalow am See, weißt du, wo der immer so ein bisschen angelt.
Ich glaube, der schläft bei den Adlern im
ja.
Wie haben die das denn nochmal genannt? Weiß ich gerade nicht. In dem Horst von den Adlern.
Der Horst, ja, ja. Oder wer weiß, vielleicht hat er so ein Wohnmobil, den halt keiner sieht in den ganzen Filmen und versteckt das immer. Das ist so getarnt als Pferd. Aber ja, im Auenland redete man weiterhin über Bilbo Beutlin, der nun schon das zweite Mal aus dem Auenland verschwand. Wir erinnern uns, er ist schon einmal mit Gandalf und ein paar Zwergen abgezischt. Und ja, irgendwie entwickelte sich aus dieser Sache jetzt so im Laufe der Jahre erst so eine Gute-Nacht-Geschichte und dann so eine ganze Sage über diesen irren Beutlin, der mit Blitz und Donner verschwand und dann immer mit einem Haufen Schotter wieder auftauchte. Finde ich auch interessant, wie sich das denn so entwickelt. Im Auenland hieß es, dass Bilbo immer irgendwie verrückt gewesen sein muss und nun völlig durchgedreht ist. Und ja, die meisten gehen wohl auch davon aus, dass er vermutlich ertrunken wäre oder sonst, also dass er halt tot ist. Und ganz viele suchen halt die Schuld bei Gandalf, der dann auch noch die Fühler nach Frodo ausstrecken wollte. Ne? Sind immer die anderen schuld, der böse, böse Gandalf.
Ja.
Gandalf scheint jedoch erstmal nicht weiter aufzutauchen und die Hobbits bemerken dann auch, dass Frodo ja doch ein ganz anständiger Hobbit ist. Auch wenn es so beschrieben wird, dass er quasi die Kauzigkeit von Bilbo geerbt hat. Denn direkt ein Jahr, nachdem Bilbo abgehauen war, veranstaltete Frodo ein Fest zu Bilbos 112. Geburtstag. Und da lud er nur 20 Gäste ein und irgendwie wiederholte er das dann über die Jahre hinweg. Und am Anfang haben die Leute sich so noch so gedacht, was soll die Scheiße? Das ist nicht nett. Bis es dann irgendwie einfach, ja, die haben sich dran gewöhnt im Auenland, dass Frodo immer dieses Fest macht für jemanden, der nicht da ist. Der gute Frodo, also wir wissen ja, er ist jetzt in Beutels End, hat das alles vermacht bekommen von Bilbo. Der wohnt da alleine, hat aber wirklich viele Freunde unter den jüngeren Hobbits. Zu denen gehörten Folgo, Baffin und Fredegar Bolger. Und da denke ich mir so, ach, man kennt sie, das sind diese ganz wichtig in den Filmen.
Der ist aber Volker Boffin.
Boffin? Habe ich das nicht gesagt?
Baffin, hast du gesagt.
Ja, Baffin, okay, sorry, Baffin. Also ich habe Baffin geschrieben. Ne? Man kennt sie ja, die sind maßlos am Ring nach Mordor bringen beteiligt. Ganz wichtig.
Ja, im Film kommen die tatsächlich gar nicht vor.
Ja. Dann aber seine anderen beiden engsten Freunde, die werden hier genannt, sind Peregrin Tuck, genannt Pippin, und Meriadoc Brandybock, den man als Merry kennt. Und mit den beiden durchstreifte er das Auenland, war aber auch oft alleine unterwegs und weit weg von zu Hause, also für Hobbit-Maßstäbe weit weg von zu Hause. Und Merry und Pippin vermuteten, dass der gute Frodo dann die Elben besuchte, so wie Bilbo es vor ihm wohl getan hat. Und da fällt mir gerade ein, erfahren wir das irgendwann, was Frodo dann gemacht hat, oder ist das einfach nur so eine Umschreibung, dass Frodo halt mehr oder weniger rastlos ist?
Meinst du jetzt Frodo oder Bilbo?
Na, es wird ja gesagt, dass Frodo jetzt auch durchs Auenland zieht und wohl auch zu den Elben gehen wird. Also das vermuten ja Merry und Pippin. Gibt es da irgendwann mal eine Antwort, ob Frodo denn auch wirklich die Elben besucht hat während dieser Zeit? Oder ist das wirklich nur so ein, so, ja.
Also ich gehe davon aus, dass er es gibt Elben, aber da will ich jetzt auch nicht vorweggreifen. es ist auf jeden Fall möglich, sage ich mal.
Okay.
Aber ich glaube, das wird nicht so richtig aufgeklärt. Okay. Aber kann auch sein, dass ich das vergessen habe.
Okay. Mit dem Alter von fast 50 bemerkte man dann, dass er sich wie auch Bilbo gut zu halten schien. Also wir erinnern uns, Bilbo hatte da einen gewissen Zauberring. Und irgendwie.
Ach so, noch mal ganz kurz. Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wird es schon so sein, aber da kommen wir mit Sicherheit noch mal in einem späteren Kapitel drauf.
Okay, gut, gut, gut. Also wird das noch mal aufgegriffen.
Wo das ein bisschen klarer wird.
Ja, ja. Sehr schön. Ja, also wir wissen ja, Bilbo hatte so einen kleinen Zauberring, dank dem er irgendwie nicht wirklich gealtert ist. Und bei Frodo ist es nun auch so. Der hat diesen Ring und er altert nicht. Und jetzt bin ich gerade in der Zeile verrutscht. Ach ja, hier. Er sah nun wohl noch genauso aus wie zu dem Zeitpunkt, an dem Bilbo abgehauen war. Und das war halt den Hobbits nicht so richtig geheuer. Frodo genoss es, sein eigener Herr zu sein und in Beutels End zu wohnen. Jedoch bedauerte er es aber mit den Jahren immer mehr, dass er nicht gemeinsam mit Bilbo aufgebrochen war und hoffte denn, dass er selbst eines Tages das Auenland verlassen würde. Spoiler-Alarm, da hast du Glück, Frodo. Nun stand
aber nicht gewollt.
Naja, genau, nicht so richtig gewollt. Nun stand sein 50. Geburtstag bald an, also er ist jetzt irgendwie 49. Eine Zahl, die er selbst sehr bedeutsam, also die er als sehr bedeutsam empfand, da Bilbos Abenteuer damals auch so mit diesem Alter losging. Und Frodo fühlte sich im Auenland ja fast schon wie so eingesperrt. Und er schaute sich so auf Landkarten vom Auenland immer die Grenzen an, also die wohl dann weiß sind, was darüber ist. Und hat sich immer gefragt, was jenseits dieser Grenzen lag. Und ja, irgendwann streifte er dann immer weiter umher und so oft alleine, was bei seinen Freunden Besorgnis erregte. Frodo schien außerdem besonders den Kontakt von fremden Reisenden zu suchen, die ins Auenland reisten oder so auf Durchreise waren, und wollte halt von dem immer mehr erfahren, was außerhalb der Welt so abging. Denn es häuften sich Gerüchte von der weiten Welt, und da Gandalf immer noch nicht da war oder mit ihm reden wollte, wollte Frodo selbst in Erfahrung bringen, was er in Erfahrung bringen konnte. Elben, die sich nur selten im Auenland blicken ließen, konnte man nun beobachten, wie sie abends westwärts durch die Wälder zogen, was bedeutete, dass sie Mittelerde verließen. Komischerweise waren aber auch ungewöhnlich viele Zwerge unterwegs, und durch die Zwerge erfuhren die Hobbits meist, was so im Rest der Welt losging. Jedoch ist das Problem so, Hobbits fragen meist recht wenig und Zwerge reden sehr wenig. Also sind jetzt nicht so die besten beiden Gesprächspartner, die man haben kann. Aber finde ich auch schön. Irgendwie haben die immer von denen so ein paar Infos bekommen. Und jetzt beobachtete Frodo aber auch seltsame Zwerge, die von wohl noch weiter weg kommen, die im Westen Zuflucht suchten. Die waren ganz schön down und sprachen im Flüsterton vom Feind und dem Lande Mordor. Den Namen Mordor kannten die Hobbits nur aus Sagen einer dunklen Vergangenheit, und doch weckte es in ihnen unruhige Vorahnungen. Dam, dam, dam. Böse Macht, so wird quasi Mordor mehr oder weniger beschrieben, oder alles, was drumherum geht, schien zwar vom Weißen Rat aus dem Düsterwald vertrieben worden zu sein. Da habe ich mir so geschrieben, Weißer Rat, ist das hier der Ort von Saruman? Also Saruman den Weißen und alle anderen? Oder was ist Nein. der Weiße Rat?
Also es gibt einmal den Rat der Zauberer.
Okay.
Und dann gibt es den Weißen Rat, den man auch den Rat der Weisen nennt. Okay. Und der besteht aus verschiedenen höher gestellten Elben, sag ich mal, und Gandalf und Saruman.
Ah, das war doch, falls man der Hobbit gesehen hat, hat man den noch gesehen, oder? Genau. Galadriel auch.
Ja, und, genau. Galadriel, okay. Ich glaube, im Hobbit ist es tatsächlich Celeborn, der da noch gezeigt wird, also der Mann von Galadriel. Mhm. Tatsächlich ist es aber, oder nee, ich glaube Elrond war das. Ich glaube, Celeborn, es kann sein, dass die Celeborn dort zeigen, aber tatsächlich gibt es noch einen Elben, der heißt Círdan, und der ist da Teil dieses Weißen Rats. Ich habe auch hier aus dem Mittelerde-Lexikon nochmal den Abschnitt dazu rausgesucht. Mhm. Da steht Weißer Rat, Rat der Weisen, gebildet auf Geheiß Galadriels, um die Strategie im Kampf gegen Sauron zu planen. Der Weiße Rat bestand aus den Zauberern Galadriel, also aus den Zauberern, Galadriel, Elrond, Círdan und anderen von den Fürsten der Elder. Saruman wurde zu seinem Oberhaupt gewählt. Das erste Treffen des Rates wurde im Jahr 2468, drittes Zeitalter, abgehalten, 3 Jahre nach dem Ende des wachsamen Friedens. Was das ist, müsste ich auch nochmal nachgucken. Die nächste wichtige Sitzung war 2851, bei der Saruman, der den einen Ring für sich haben wollte, Gandalfs Plan überstimmte, Dol Guldur anzugreifen. Bei der nächsten Zusammenkunft, 2941, stimmte Saruman dem Angriff zu, doch Sauron wich nach Mordor aus. Das letzte Treffen des Rates wurde 2953 abgehalten, um über die Ringe der Macht zu sprechen. Dabei belog Saruman die anderen über das Schicksal des einen Ringes, indem er sagte, dieser sei ins Meer gespült worden und unterdrückte so Gandalfs Verdacht hinsichtlich Bilbos Ring.
Ja, da kommen wir gleich auch zu. Also das erfahren wir gleich quasi in diesem Kapitel aus Gandalfs Sicht so ein bisschen. Okay, gut. Also ja, die Weisen. Also über die Weisen wird auch in dem Kapitel immer mal wieder gesprochen. Aber gut, das sind dann die aus dem Weißen Rat. Gut.
Genau.
Gut zu wissen. Genau, also der Weiße Rat hat quasi Sauron aus dem Düsterwald vertrieben. Jedoch schien diese Macht sich in den alten Festungen von Mordor stärker und neu, ja, wieder zu formen. So wurde der dunkle Turm, und da habe ich mir geschrieben, ist das hier der, also quasi der Turm im Film mit dem Auge drauf, also Barad-dûr, oder ist das ist irgendwas, okay, gut. Genau.
Das ist der dunkle Turm.
Genau, also der wurde wieder neu aufgebaut, und von dort breitete sich dann auch die Macht Saurons wieder aus. Im fernen Osten und Süden tobten Kriege, was Furcht säte. In den Gebirgen vermehrten sich die Orks, Trolle waren unterwegs, gerissen und mit furchtbaren Waffen, und es soll noch andere Kreaturen geben, die wesentlich schlimmer sein sollten, aber keinen Namen hatten. Also scheint sich ein bisschen was zu bewegen, was, glaube ich, so für Hobbits an sich eine ganz schön besorgniserregende Nachricht wäre, aber die nehmen das Ganze nicht so für voll, habe ich so das Gefühl. Erstmal, die Hobbits bekamen davon nur sehr wenig mit, aber diese ganzen Geschichten trieb's natürlich auch ins Auenland, und so befinden wir uns jetzt quasi eines wunderschönen Abends im grünen Drachen im Auenland. Da sitzt der gute Sam Gamgee mit seinem Kumpel Tim Sandigmann, also das ist der Büllers Sohn, und die reden quasi so ein bisschen über all die Sachen, die man sich so erzählt, und der Tim, ja, der tut das halt alles als Märchen ab. Also Sam, merkt man so, der will mal so ein bisschen darüber reden, und Tim sagt so, ach, Pustekuchen. Also auch die anderen Hobbits, die da anwesend sind, die wollen scheinbar nichts davon glauben und verhöhnen und verspotten Sam ein bisschen. Sam erklärt dann auch, dass sein Vetter mal einen Riesen gesehen hätte. Und ja, die anderen Hobbits sagen halt, es gibt keine Riesen, also kann er auch keinen Riesen gesehen haben. Oder es gibt keinen Riesen in der Nähe, so nach dem Motto. Also es geht nicht.
Ja.
Sam redet dann auch von den Elben, die in den Westen ziehen und von den Grauen an Pfoten aus Mittelerde verlassen würden. Was halt auch von den Hobbits angezweifelt wurde. Sam an sich scheint jedoch nicht so engstöhnig zu sein und ist etwas aufgeweckter und ja, und interessiert sich halt für die Welt da draußen, und ja, also ich finde, das ist so eine Parallele zu Frodo, so dass er sich halt auch dafür interessiert und halt ein bisschen eher der, ja, nennen wir es mal Freigeist ist, also sich da wirklich auch offen ist, sagen wir es mal so, für das, was da ist. Und Sam glaubte halt auch selbst einmal, dass er einen Elben im Wald gesehen hatte und hoffte, mehr von ihm zu sehen, da ihn die Geschichten über die Elben als Kind immer am meisten berührt hatten. Ja, das er beharrt dann immer noch weiter darauf, dass auch andere die Geschichten über die Elben kannte, so wie Frodo und Bilbo, was von den anderen Hobbits halt so abgewiesen wird, als ja, Bilbo und Frodo, die haben ja auch einer Klatsche, also die sind keine gute Quellenangabe. Ja, also nachher haut dann sein Gegenüber ab. Sam überlegt er noch so ein bisschen und spaziert dann auch so ein bisschen in die wunderschöne Nacht hinein und ja, geht dann wohl nach Hause. Und ja, dass Gandalf sich nie hat blicken lassen, stimmt auch nicht so ganz, denn hier erfahren wir jetzt, dass Gandalf immer mal wieder ein paar Mal so alle Jahre vorbeischaute und sich Frodo dann ganz genau anguckte, so, Und dann wieder verschwand. Immer unerwartet nach Einbruch der Dunkelheit. Und ja, dann ohne Vorankündigung bei Sonnenuntergang war er wieder weg. Also ein ganz kurzer Blitz besucht. Ja, über seine eigenen Sachen, also was er so getrieben hat, wollte er nie wirklich reden und erkundigte sich immer nur ausführlich über Frodo, was er gemacht hat und wie es ihm gesundheitlich geht. Und dann war irgendwie 9 Jahre lang Funkstille und Frodo dachte schon, Gandalf hätte das, ja, das Interesse am Auenland verloren. Doch an diesem Abend, an dem Sam nun spazieren geht, klopft Gandalf an das Fenster von Frodos Studierzimmer und ja, Frodo hat sich natürlich kein bisschen verändert, sieht noch genauso aus wie vor 17 Jahren. Ja, 17 Jahren, ja, ja. Oder?
Ja.
Genau. Ja. Aber Gandalf sieht viel älter aus und mitgenommener und das bemerkt Frodo natürlich. Die beiden redeten dann bislang über die Nacht und also über die Welt und was weiß ich. Und warte mal, jetzt fehlt hier gerade. Ach hier. Mein Word hat mich gerade getreut. Sie hat dann wohl auch ein bisschen über Frodos Ring gesprochen. Jedoch ist Gandalf so, ich weiß jetzt nicht, ist der abergläubisch? Er hat jedenfalls gesagt, lass da mal lieber beim helllichten Tag drüber reden, nicht bei Nacht. Oder der war einfach müde. Jedenfalls.
Nee, ich weiß nicht, das ist immer so, dass man über solche dunklen Themen
nicht in der Dunkelheit sprechen. Auch
wahrscheinlich wegen des Gemütes oder so.
Ja, okay.
Dass man da. Ist ja genauso wie im Film, dass die da auch sagen, dass in Bruchtal eigentlich nicht die Sprache der Orks gesprochen wird.
Ja, ja,
oder
ja.
Gesprochen werden darf oder soll und was weiß ich.
Ja.
Weil es einfach nicht zum guten Ton gehört oder ich weiß es nicht.
Okay.
Nein, weil ist auf jeden Fall besser, wenn man solche Themen im Sonnenschein.
Ja.
Bespricht.
Das machen die beiden dann auch, also gehen dann pennen und am nächsten Tag will Gandalf ihm dann alles erzählen, was er weiß oder nicht alles, aber so zumindest aufklären, den guten Frodo. Der Ring sei laut Gandalf nämlich in vielerlei Hinsicht gefährlich und er ist viel mächtiger, als Gandalf gedacht hatte und er würde am Ende jeden Sterblichen, der ihn besäße, ganz und gar beherrschen. Der Ring würde dann den Träger besitzen. Ist ja jetzt nicht so schön für Frodo, ne? So erzählt Gandalf erstmal von vielen Elbenringen, die geschmiedet wurden vor langer, langer Zeit. Eregion.
Ja.
Davon gab es halt stärkere Ringe und schwächere Ringe. Also die schwächeren waren nur für Übung da und für die Elbenschmiede nur Spielzeug, aber für die Sterblichen doch noch gefährlich genug. Und dann gibt es die sogenannten großen Ringe oder auch die Ringe der Macht, die dem Träger zum Verhängnis werden konnten. Und wenn ein Sterblicher einen dieser großen Ringe trägt, so stirbt er nicht, er wächst aber auch nicht und bereichert nicht sein Leben. Und da habe ich mir das überlegt, dass dieses, es bereichert nicht sein Leben, heißt das so, dass er quasi keine, also.
Das heißt die Lebensdauer.
Ach so, okay. Ergibt Sinn, ergibt voll Sinn. Gut, also nicht so wie der eine Ring, sondern okay, gut. Genau. Der Stäbliche lebt dann einfach sein Leben vor sich hin, bis er dann nur noch von endloser Müdigkeit so beherrscht wird. Und wenn er den Ring zu oft benutzt, um sich unsichtbar zu machen, wird er irgendwann selbst für immer unsichtbar. Also heißt das, dass die anderen Ringe auch einen unsichtbar machen kann? Oder sind das jetzt nur.
Also nee, da war ich ein bisschen verwirrt. Das heißt quasi, dass das ist auf jeden Fall auf die Ringe der Macht der Menschen bezogen, unter anderem, weil die quasi in diese Schatten übergehen,
so ja,
genau. Je länger die tragen und damit zu 100%, sage ich jetzt mal, zu den Dienern des einen Rings werden. Und die Ringgeister haben ja eigentlich keine körperliche Gestalt, sage ich mal. Also sie haben nur so eine geisterhafte Form, deswegen sind sie auch Ringgeister. Und ihr Leben wird natürlich dadurch in dem Sinne verlängert, aber nicht, dass das Leben an sich bereichert, weil die über die normale Lebensdauer hinaus eher sowas wie Untote sind oder sowas.
Ja.
Okay. Oder eben Geister.
Okay. Ja gut, das ergibt Sinn. Also es wird dann halt auch geschrieben, dass man dann, wenn man es zu oft macht, in einem Dämmerlicht unter den Augen der dunklen Macht lebt, welche die Ringe beherrscht. Also ja, die Ringgeister dann wohl. Früher oder später wird also
Warte mal, bevor ja. Es kann sogar sein, dass das mit den Zwergen auch passiert wäre. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es dazu Aufzeichnungen gibt oder sonst was.
Okay. Früher oder später wird also jeder, auch wenn er gutwillig oder stark war, er wird der dunklen Macht verfallen. Während des Gesprächs hört man draußen dann Sam den Rasenmähen und da musste ich erstmal kurz überlegen, ob Frodo so ein Rasenmäher zum Draufsitzen hat, bis mir dann aber klar wurde, das muss ja so ein mechanischer Rasenmäher sein, so ohne Strom. Dachte ich nur erst so, weil so, hört ihn Rasenmähen. Mm. Und dann hatte ich das so kurz.
Nee, das wird so eine ganz einfache Schnittschere sein.
Na gut, oder so. Aber es hätte ja auch sein können, dass es so mechanische Rasenmäher sind. Also so einer zum Rollen vielleicht.
Ich glaub's nicht.
Das gibt's ja.
Nee. Na gut. Ich glaube nicht, dass sie das hatten.
Aber
das
dann
wird mit Sicherheit einfach so eine Handschere sein.
Na gut, dann klingt das, also gut, ja.
Klingt ja, das halt macht halt immer dieses.
Ja, gut, weil, okay, gut.
Das hörst du dann auf jeden Fall.
Aber die Vorstellung, wie Sam auf so einem Mini-Trecker da rumfährt.
Ja. Aber Krischi, das ist doch unlogisch. Das ist doch ein Hang, da macht man das nicht.
Ja, da macht man das natürlich
nicht. Sonst würde es ja Sinn ergeben.
Frodo wollte dann wissen, wie lange Gandalf denn von dieser ganzen Geschichte weiß und ob auch Bilbo Bescheid wusste, was Gandalf erstmal verneint. Denn Bilbo hätte Frodo nie etwas vermacht, wenn er auch nur geahnt hätte, dass es gefährlich für den Guten gewesen sei. Bilbo dachte, er würde einfach nur auf den, also Bilbo selber, dachte, er würde einfach nur auf den Ring stehen, weil er so schön und ja, so nützlich ist und er erkannte nicht, dass der Ring selbst daran schuld war, dass er ihm immer wichtiger wurde. Bilbo warnte Frodo in seinem Brief davor, dass der Ring so, ja, so eine Art Eigenleben hatte und sich hin und wieder mal selbst so ausdehnen oder schrumpfen würde und vom Finger rutschen würde. Und deshalb trägt Frodo den Ring auch immer an einer Kette, was Gandalf sehr klug findet. gewitzt. Wie lange Gandalf von der ganzen Sache wisse, beantwortet er etwas kryptisch. Er sagt, er weiß sehr vieles, jedoch hat er, wenn es um den Ring geht, eher Vermutungen, von denen er sehr stark überzeugt ist. Und da denke ich mir so, das ist Dumbledore. Genauso ist Dumbledore bei Harry Potter. Der hat auch immer so die krassesten Vermutungen und liegt halt immer richtig. Das passt halt so. Ich hatte auch echt Probleme. Ich hatte irgendwie immer beim Schreiben, ich hätte immer fast Dumbledore geschrieben, als ich eigentlich Gandalf schreiben wollte. Daher entschuldige ich mich mal, falls
man kann mit Sicherheit, ich habe eine starke Vermutung, ich kann es natürlich nicht genau belegen, dass sich eventuell jemand da inspiriert hat.
Ja, der Tolkien hat das von Rowling abgeguckt, wissen wir ja.
Auf jeden Fall.
Alles passt, also ja. Also ich entschuldige mich schon, falls ich irgendwann mal hier aus Versehen Dumbledore sage, anstelle von Gandalf, das passiert. Ihr wisst ja, wer gemeint ist. Nilup, haben wir es? Genau, er meinte, also er ist sich zwar ziemlich sicher, aber er meint, eine letzte Probe wäre nötig. Und er erinnert sich ein wenig an die alte Zeit, wo quasi das erste Mal irgendwie daran dachte, als der Weiße Rat damals die Macht aus dem Düsterwald kurz vor der Schlacht der fünf Heere vertrieb, als Bilbo den Ring fand, also so, ne? Zur Zeit von der Hobbit. Dort fiel Gandalf ein Schatten aufs Herz und er hatte keine Ahnung, was es zu befürchten galt. Also so ist, glaube ich, einfach gemeint, er hatte ein bisschen mulmiges Gefühl, ne? So, und konnte nicht genau erklären, was abging. Würde ich mal behaupten, dass das damit gemeint war. Er fragte sich oft, wie Gollum an einen großen Ring gekommen war, denn also er war sich relativ schnell sicher, dass dieser Ring einer der großen Ringe war. Und er kannte dann durch Bilbos Geschichte, weil Bilbo hat ihm dann ja erzählt, irgendwann mal, also die wahre Geschichte, wie er den Ring bekommen hat, erkannte er dann, dass der Ring sowohl auf Bilbo als auf Gollum Einfluss gewirkt hatte. Und das war für Gandalf so das allererste Warnzeichen, dass hier was nicht so ganz richtig ist. Er riet Bilbo zwar oft, den Ring nie zu benutzen, was Bilbo jedoch sehr wütend machte und ja, er konnte ihm den Ring auch nicht gewaltvoll abnehmen, weil das einfach Schaden angerichtet hätte und das wollte Gandalf nicht. Er sagt auch, dass er vermutlich Saruman den Weißen um Rat hätte fragen können, aber ihn hielt irgendwas davon ab. Ja, dann habe ich so geschrieben, ist das so eine Art Eingebung dann gewesen, dass er es halt nicht gemacht hat? Also, war ja gut, ne, dass er nicht, dass er Saruman nicht erzählt hat, guck mal, ich habe hier so einen Ring gefunden. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Ja, ist auch das erste Mal, dass Saruman, glaube ich, erwähnt wird in den Büchern. Und Frodo hat halt auch noch nie was von ihm gehört. Und Gandalf erklärt ihm dann, dass er der Oberste seines Ordens sei, also der Oberste der Zauberer, ne? Denke ich mal.
Ja, genau.
Dann ist er der Vorsitzende des Rats, also des Rats der Weißen, so wie wir jetzt durch deine Ausführung wissen. Der hat unfassbar viel auf den Kasten, ne? Ist aber auch genauso stolz und nimmt jede Einmischung übel. Also klingt jetzt nicht unbedingt wie ein geiler Typ. Und er selbst ist ein Experte auf dem Gebiet der Elbenringe. Und ja, sie sprachen im Rat schon mal über die Ringe an sich. Und wie du ja sagtest, hat Saruman da falsche Infos rausgegeben. Und diese falschen Infos halfen nämlich Gandalf, seine Befürchtung zu zerstreuen. Und ja, und hier dachte ich mir so, also war Saruman an sich jetzt hier schon, also umgepolt, oder wollte er den Ring wirklich nur für sich selber haben? So.
Da gibt es nämlich noch einen Punkt in dem Lexikon zu dem Weißen Rat. Und zwar steht da nämlich drin, der Weiße Rat als Organisation scheint eine Formalität gewesen zu sein, da die Weisen und der Rat aus denselben Personen bestanden. So ist es wohl auch der Verweis auf den Weißen Rat bei der Vertreibung Saurons. Ach so, nee, das habe ich gerade, sorry, das gehört da nicht zu. Das habe ich irgendwo anders gelesen, glaube ich. Dass Saruman quasi, ich glaube, es kommt auch in dem Kapitel noch mal, dass Saruman selbst den Ring für sich haben wollte, weil er machtbesessen war.
In dem Kapitel noch nicht.
Da wo habe ich das denn gelesen heute? Ich habe das heute auf jeden Fall.
Weiß ich nicht.
Okay, kommt auf jeden Fall habe ich das irgendwo gesehen, dass er selbst die Macht des Ringes für sich haben wollte.
Na, das hast du vorhin auch vorgelesen. Aber ja, also das war das vorhin, was du beim Weißen Rat vorgelesen hattest. Da hast du das schon gesagt, dass er die Macht des Ringes für sich wollte.
Ach so, ja gut, dann ja gut.
Okay.
Ich bin
okay. Also er wollte nicht,
also ja, er wollte auf jeden Fall die Macht für sich selbst und er hätte den Ring auch gegen Sauron wahrscheinlich verwendet, okay, wenn er gemusst hätte.
Okay, also erfahren wir dann später, warum Saruman noch so einen Turn macht, bestimmt, ne? Also müssen wir jetzt nicht jetzt machen, ich meine nur, ob wir es im Laufe der Geschichte dann ein bisschen erklärt bekommen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie du den Turn meinst.
Na, zwischen ich will den Ring für mich und ich mach mit dem Typen gemeinsame Sache ist ja noch mal ein bisschen Unterschied.
Das verstehst du falsch.
Okay, ich verstehe.
Er sagt natürlich, dass die Menschen verloren sind, weil er die Macht von Mordor gesehen hat, aber er versucht ja, und das ist ja genau das Ding, was man auch in den Filmen kennt, dass er ja nicht sagt, okay, ich fange jetzt die Leute oder ich hole mir jetzt den Ring, damit ich ihn zu Sauron bringen kann. Er will den Ring ja für sich haben. Er will den erstmal nach Isengard bringen.
Ja, aber er macht ja im Prinzip gemeinsame Sachen mit Sauron, eigentlich.
Das ist, um seine Stellung zu verbessern.
Er tut quasi so, dass er.
Also, was heißt er tut so? Der macht es schon. Also, er ist halt in dem Punkt ein Opportunist, wenn ich es mal so sagen darf.
Ja, nee, aber ich meine, also
vielleicht
so, er spielt so lange mit, bis er den Ring
genau
hat und dann sagt er Sauron, hier, Arschlecken, ist jetzt
das,
meiner.
Das sieht man zwar in den Filmen nicht und es wird, glaube ich, auch im Buch nicht beschrieben, aber ich glaube, so kann man es am besten beschreiben.
Okay.
Dass er so lange den Fügigen spielt, bis er sein Ziel erreicht hat, okay, und dann Trickery anwendet.
Okay, gucken wir mal, wie das endet. Bin ich mal interessiert. Aber gut, da kommen wir erst irgendwann viel später hin, glaube ich mal. Aber gut. Gandalf dachte dann, das Thema hätte sich gegessen, doch er hatte immer noch Zweifel und beobachtete also. Und Gandalf sah dann, wie Bilbo nicht alterte, redete sich dann jedoch auch erstmal andere Gründe dafür ein, weil irgendwie Bilbo stammt aus einer Familie, wo die immer ganz alt werden. Deswegen, das ist ganz normal. Aber
ist, ja. Ist ganz normal.
erst als Bilbo dann Beutels End für immer verließ und da seinen kleinen Anfall vorher bei Gandalf hatte, war er sich dann sicher, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Spätestens hier, weißt du, der Alter hat seit 50 Jahren nicht. Oder 60 sogar. Und ja, jetzt denkt er sich, da stimmt was nicht. Gucken wir mal, was dahinter ist. Ja, und nun nutzte Gandalf die kommenden Jahre, um die Wahrheit zu erfahren. Denn Gandalf hatte, um ehrlich zu sein, auch keinen Schimmer, was abging so richtig. Frodo fragt sich dann erstmal, ob das ganze bleibende Schäden bei Bilbo hinterlassen hatte, was Gandalf so verneint. Also er sagt erstmal, dass er die Hobbit-Kunde studiert und vermutlich mehr über Hobbits weiß als Hobbits selber, beziehungsweise über auch die Anfänge der Hobbits. Und er hatte halt die Beobachtung gemacht, dass Hobbits den Ringen viel länger widerstehen können, als er gedacht hätte. Und er erklärt dann auch, dass, also ich finde, das ist ein schöner Spruch, Hobbits sind butterweich, aber auch zäh wie alte Baumwurzeln. Ich finde den Spruch irgendwie süß. Und außerdem hatte Bilbo am Ende den Ring aus freien Stücken abgegeben, was ein ganz großer Unterschied sein soll. Und irgendwie macht Gandalf hier den krassen Turn. Da dachte ich, so habe ich jetzt irgendwas verpasst. Weil jetzt redet er halt auf einmal davon, dass es ein harter Schlag für die Welt wäre, wenn der dunkle Herrscher das Auenland unterwerfen würde und die Hobbits zu Sklaven machen würde. Und da dachte ich so, what? Wo kommt denn jetzt das her? Also der fängt halt so von jetzt auf gleich damit an. Und er erklärt dann auch, dass Sauron bis jetzt wohl keine Ahnung von der Existenz der Hobbits überhaupt hatte. Und das habe sich nun geändert und Sauron wolle Rache, was Frodo nicht so ganz checkt. Was hat denn das mit ihm, mit Bilbo und mit dem Ring zu tun? Und Gandalf verspricht ihm nun, dass er ihm alles erzählen mag und verlangt kurz nach dem Ring. Frodo gibt ihm den Ring, bemerkt aber, dass der Ring plötzlich schwerer in seiner Hand liegt, als wollte der Ring selbst nicht, dass Gandalf ihn berührte. Und Gandalf fällt den Ring dann in die Höhe und da dachte ich mir so, hält er den also so am Kettchen oder in der Hand? Weil in den Filmen will er den ja nicht direkt anfassen, den Ring, ne? Da hieß es ja so. Es
muss an der Kette sein.
Ne? Aber pass auf, da kommen wir später noch zu einem Punkt. Aber gut, erstmal so, habe ich mir so erst so gedacht, okay. Er fragt dann Frodo, ob er irgendwelche Zeichen auf ihm erkennen kann, was der Gute erstmal verneint und wirft ihn dann ins Feuer, was Frodo, ja, Frodo findet das erstmal nicht so cool, dass Gandalf da den Ring ins Feuer pfeffert. Gandalf macht dann das Zimmer dunkel, also macht so Fensterläden zu und ja, ein bisschen romantische Stimmung. Und man merkt halt, dass Sam, der im Garten arbeitete, wohl scheinbar dichter ans Fenster kommt. Weißt du schon? Da lauscht wohl einer. Gandalf holt dann den Ring aus dem Feuer, nimmt ihn selbst in die Hand. Also da steht richtig beschrieben, er nimmt ihn in die Hand bei der Stelle. Und da dachte ich dann, okay.
Ja, aber Frodo nimmt ihn in die Hand, oder nicht?
Nee, warte. Ich such mal gerade ganz schnell, dass ich es wirklich vorlesen kann. Letzte Nacht. Wer ist das? Schien alles in Ordnung. Warte, hier haben wir es gleich. Hier. Der Zauberer blieb einen Moment vor dem Kamin stehen und blickte ins Feuer. Dann bückte er sich, holte den Ring mit der Zange heraus und nahm ihn sofort in die Hand. Also Gandalf fasst ihn hier an, so steht's da im Buch. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch falsch übersetzt ist oder so. Aber da dachte ich mir nur so, ich dachte, der will das nicht. Also so hatte ich das noch in Erinnerung.
Ja, ich denke mal, in dem kurzen Moment wird es jetzt noch nicht die korrumpierende Wirkung haben.
Ja, das jetzt nicht, aber so, ich dachte, der hat halt Schiss davor.
Im Buch.
So ist es
ja auch. Ja, im Film ist es auf jeden Fall anders. Ne,
da sagt er so, weg damit.
Ja, das ist ja eigentlich, das kommt in dem Kapitel auch gleich nochmal,
warum er das genau, nicht machen genau, will. Genau. Deswegen, ja. Das hatte mich nur so ein bisschen irritiert, weil er den ja trotzdem angefasst hat. Auch wenn es nur kurz ist, hätte er sein können, dass er halt Schiss hat. Aber gut, der Ring ist ganz kalt und gibt ihn dann Frodo. Und Frodo bemerkt dann, dass sich glühende Linien auf dem Ring sichtbar machen. Frodo kann die Sprache darauf nicht lesen, jedoch kann Gandalf es und erklärt, dass es elbische Buchstaben aus einer alten Schreibart sind und die Sprache ist die von Mordor. Er übersetzt dann den Text daraufhin in das bekannte Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Und das sind nur zwei Zeilen aus einem alten Gedicht, das sich quasi um die, ja, die Ringe der Macht drehte. Und das Gedicht ging so. Oder willst du das lesen? Hast du das vor dir? Nee, ne?
Ich hab's nicht vor mir. Du kannst, glaube ich, auch besser lesen als ich. Okay. Ist schon Krampf, okay. Wenn ich diese Sachen aus dem Lexikon vorlesen muss.
Okay, also das Gedicht geht so. Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht. Selbst den Zwergenherrschern selbst, oh Gott, ich kann besser lesen. Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Den Sterblichen ewig dem Tode verfallen, 9. Einer den dunklen Herrn auf dunklem Thron, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und auf ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Da habe ich mir nur zwei Sachen aufgeschrieben. Zum einen 7 Zwerge. Fand ich irgendwie lustig, ich weiß auch nicht. und dann halt so, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen, 9. Und dann dachte ich mir, sind Zwerge nicht sterblich? Also ich dachte, die, oder was ist die Definition von sterblich im Mittelerde-Universum? Weil ich dachte, die werden schon irgendwann mal alt.
Die sind, Zwerge sterben auch, aber man nennt, glaube ich, die Menschen auch das sterbliche Volk, weil die am kürzesten leben.
Ah, okay. Da gibt's Sinn.
Da gibt's auch noch einen kleinen Funfact. Tolkien ist im Jahr 1973 verstorben. Und sein Todesdatum ergibt genau dieses Gedicht. Also ein Ring, 9 den Menschen, 7 den Zwergen und 3 den Elben.
Das ist ja crazy, Alter. Hat er ja richtig gut abgepasst, ey.
Ja, ich glaube nicht, dass das Absicht war.
Da hat er richtig abgepasst, ey. Ein Jahr früher oder später wäre voll wack gewesen. Okay, das ist ja krass. Cool. Sowas finde ich cool, Alter. Das ist. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas? Gandalf sagt dann ganz klar, dass dies, also den Frodo da in der Hand hält, der eine Ring ist, der sogenannte Herrscherring. Und dass Sauron ihn haben möchte und ihn nie bekommen darf. Frodo ist erstmal schockiert und will wissen, wie es überhaupt sein kann, dass er an den Ring gekommen sei. Was Gandalf erstmal nicht so ganz erklären möchte, weil die Story an sich halt viel, viel zu lang war. Jedoch seien alle Gerüchte, die Frodo so über Sauron gehört hätte, wahr. Also, Sauron ist wieder auferstanden, hat seinen Sitz im Düsterwald verlassen und ist in seine alte Festung, dem dunklen Turm von Mordor, zurückgekehrt. Auch die Hobbits haben wohl von ihm gehört. Und in allen Erzählungen nimmt der Schatten sich quasi nach jeder Niederlage eine Ruhepause, nimmt dann eine andere Gestalt an und wächst von Neuem. Und hier sagt Gandalf so ein Zitat, das ich mag und das man auch so ähnlich aus den Filmen kennt. Da bejammert Frodo so ein bisschen, warum das jetzt zu seinen Lebzeiten passieren muss. Und da sagt Gandalf so, aber darüber haben wir nichts zu befinden. Entscheiden können wir nur, was wir mit der Zeit, die uns gegeben ist, anfangen. Und das ist, finde ich, auch wirklich so ein Motto. Danach kann man so ein bisschen leben. Also man kann natürlich immer rumheulen. Man kann aber auch einfach sagen, Digga, wir müssen jetzt halt das Beste aus dem machen, was wir haben. Ja. Und das finde ich schön. Es kommt nachher auch noch so ein zweites Zitat. Aber ja, sag du mal, Phil.
Ja, ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Und das ist auch tatsächlich das erste Mal, glaube ich, eins von den Dialogen, die auch in den Filmen.
Ja, fast eins
zu eins. Ich glaube sogar komplett. Ich glaube sogar fast eins zu eins übertragen wurden. Nur ist es im Film nicht im Auenland.
Nee, genau. Da machen die das. Da machen die das, glaube ich, wo die hier in Moria sind oder so, glaube ich sogar.
Das zweite Zitat auf jeden Fall, was dann noch kommt, was du mit Sicherheit meinst.
Ich bin mir nicht sicher. Also, ich glaube, die beiden nicht zusammen da, die Zitate? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Also, die passen ja auch so ein bisschen zusammen. Aber egal.
Nee, ich glaube, das ist sogar ist es nicht in Bruchtal?
Können wir mal gucken. Wir müssen uns die Filme sowieso wieder angucken. Also ich habe gerade richtig Bock, die Filme wieder zu gucken.
Ja, ich weiß nicht, wenn das erste durch ist, dann gucken wir den ersten Film oder die Hälfte vielleicht. Das ist vielleicht auch ganz gut.
Ja. Auf jeden
Irgendwie
Fall.
kriegen wir das dann
Da
schon
machen
hin.
wir einen Audiokommentar, dass die Leute sich das dann runterladen und halt quasi auch sich anmachen, während wir den Film gucken. Oder während sie den
Ja.
Film gucken. Das wollten wir sowieso mal mit Harry Potter machen, finde ich auch eigentlich ganz lustig. Ja. Der Feind gewinnt laut Gandalf schnell an Kräften und schmiedet Pläne, auch wenn die Pläne noch nicht reif sind. Und sie, also alle Nichtbösen, werden es schwer haben. Dem Feind fehlt nur noch eine einzige Sache für den ultimativen Sieg, nämlich den einen Ring. Und dann erklärt Gandalf so ein bisschen, was mit den anderen Ringen abging. Die drei Elbenringe wurden immer vor ihm, also vor Sauron, verborgen. Und er konnte sie nie berühren oder besudeln. Von den sieben Zwergenringen gewann er drei zurück. Und die restlichen wurden von Drachen zerstört. Weiß man ein bisschen was über diese drei, die er bekommen hat? Also, wie er die bekommen hat?
Also ich weiß darüber nichts.
Okay.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich, also im Buch bin ich mir ziemlich sicher, wird es nicht erwähnt. Im Silmarillion wird es auch nicht erwähnt. Oder? Da kann es vielleicht sein, aber in Herr der Ringe wird es nicht
Okay.
erwähnt.
Ist ja
Was,
an sich
ich glaube,
wahrscheinlich
das
auch
ist auch
nicht
einfach
wichtig,
so gesagt, okay, ja, das ist die
Um zu
Zwerge spielen
erklären.
sowieso nirgendwo eine Rolle so richtig.
Na klar. Ist ja. Und die Menschen wurden von ihm betörbt und wurden zu Ringgeistern, die man nun jedoch seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. All die Ringe braucht er aber eigentlich gar nicht mehr, wenn er denn den einen Ring hat, denn den hatte er selbst geschmiedet und einen großen Teil seiner Macht darin eingeschmolzen, um alle anderen beherrschen zu können. Da dachte ich mir so, das ist ein Horcrux, der eine Ring. Hat einen Teil von seiner Macht eingeschmolzen.
Ja.
Ja, also deswegen darf er den Ring auch nicht bekommen, damit, also weil er damit unaufhaltbar werden würde. Gandalf erklärt dann wieder, dass Sauron den Ring für verloren hielt, also ganz lange, und dachte, die Elben hätten ihn zerstört. Doch nun hat er. Und da dachte ich mir so, ja, ich weiß, ja, also, wie soll ich es erklären? Im Film ist es ja so, wenn der Ring zerstört ist, ist Sauron auch Geschichte. Also hätte Sauron das denn jetzt nicht mehr oder weniger dann gewusst, dass der Ring noch da ist? Weil dann wäre er ja auch. Also, weißt du? Oder weiß Sauron nicht, dass wenn der Ring zerstört wird, er auch tot ist? Also, du verstehst, was ich meine,
Naja,
ne?
doch, mit Sicherheit weiß er das.
Aber also dann kann er ja nicht davon ausgegangen sein, dass der Ring zerstört wurde von den Elben. Weil er ist ja noch am Leben.
Naja, ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist, weil er weiß ja eigentlich auch, dass man den nur im Schicksalsberg vernichten kann, den Ring.
Naja, ne?
Lies noch mal kurz die Stelle vor.
Warte, ich suche mal. Oh Gott, jetzt muss ich hier gerade die Stelle selber finden, warte. Ich bin direkt da, ich bin direkt da.
Blenden dann noch ein schönes Herr der Ringe-Lied ein
La la la
oder
la
fügen
la
ein.
la. Wo ist denn das hier?
Ähm,
Warte,
ich kann auch na ich kann
ich glaube,
natürlich
ich
auch
bin bei der
nebenbei.
Stelle. Warte. Ach ja, hier. Bisher glaubte er, den einen Ring gäbe es nicht mehr, weil die Elben ihn vernichtet hätten. Und das hätten sie auch tun sollen. Das sagt Gandalf.
Dann weiß er es nicht.
So, ne? Ja. Aber,
Nee, dann weiß
ne?
er es
Okay.
nicht.
Dann weiß er also nicht, dass wenn der Ring kaputt ist, er auch stirbt. Okay. So, scheinbar. Ist ja nur,
Naja,
also
ich
das
sag
ist ja
mal so.
Logik. Also.
Ja, ich sag mal so, wie soll ich denn das erklären? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie ich das sage. Er ist ja quasi, hat er den größten Teil seiner Macht in diesen Ring gelegt. Und zu dem Zeitpunkt, wo er noch mit dem Ring verbunden war, hatte er auch, sag ich mal, noch eine Gestalt und da konnte er mit Sicherheit auch einen Ring und sowas ablegen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er auch durch die anderen Ringe der Macht in der Form dann auch eingeschränkt wurde, also durch, vor allem durch die Elbenringe, dass er dann auch seine Gestalt oder sowas nicht mehr aufrechterhalten konnte. Und einfach durch auch diesen Kampf, wo er vernichtet wurde, einfach diese körperliche Gestalt auch verloren hat. Und er dann einfach dachte, und er ist ja auch immer stärker geworden, sag ich mal, dann, dass er dann einfach seine Gestalt vielleicht irgendwann wiederbekommt, auch ohne den Ring. Also ich gehe mal davon aus, dass er nicht wusste, dass der Ring noch existiert.
Ja, ja, so. Na gut.
Aber ja. Ich weiß nicht, vielleicht dachte er auch, dass einfach die Macht dann anteilig so verfliegt und dann aber auch wieder zu ihm zurückkehrt, oder ich weiß es nicht.
Okay, gut.
Ich glaube aber auch nicht, dass es irgendwo beschrieben ist, aber wenn man der Logik nachgeht,
ja, dann... Ja, nach der Logik weiß er das nicht so.
Weiß er es eigentlich nicht.
Okay. Okay, gut.
Und wahrscheinlich hätte er das gewusst, hätte er auch den Schicksalsberg 24/7 bewachen lassen.
Ja, stimmt. Das stimmt. Wenn man sich die Filme anguckt, das ist er jetzt nicht gerade.
Aber gut. Ja, es ist im Buch genauso.
Naja. Schön. Gut, machen wir weiter. Also ich, gut, ich stelle gute Fragen.
Das finde ich auch interessant, weil ich darüber gar nicht nachgedacht habe.
Also Sauron ist auch nicht so das Mastermind scheinbar. Also doch schon. Genau, also Gandalf erklärt dann, dass er den für verloren hielt. Und jetzt hat er herausgefunden, dass der Ring noch irgendwo da draußen ist und er lässt nach ihm suchen. Also es wird immer so, Gandalf sagt immer, er hat jetzt herausgefunden, dass der Ring da ist und dass er auch von den Hobbits jetzt erfahren wird, hat, aber er erzählt noch nicht so ganz, was Phase ist. Das hält er sich so ein bisschen für das Finale bereit. Gandalf weiß schon, wie man eine Spannung aufbaut.
Nee, der hat darauf gewartet, dass Sam mithört.
Ja, ja.
Damit Frodo ihn dann begleiten muss.
Ja, ja.
Masterplan.
Gandalf erzählt Frodo dann so ein bisschen im Schnelldurchlauf davon, wie Sauron damals besiegt wurde und Isildur ihm den Ring vom Finger schnitt und Saurons Geist dann Jahre später im Düsterwald neue Gestalt annahm und Isildur dann diesen Ring bei einem Überfall der Orks am Ufer des Anduins verlor, wo er dann nach vielen, vielen Jahren von einem Volk von kleinen Leuten gefunden wurde, vermutlich Vorfahren der Starren, also Vorfahren der Hobbits. Dort gab es eine große, reiche und angesehene Familie, die der unruhigste und wissbegierigste von ihnen hieß Smeagol. Ja, auf Deutsch Smeagol oder Smeagol? Ja. Okay. Nee, der sich sehr für die Anfangsgründe von Dingen interessierte. Deswegen, ja, taucht er so gerne in Teichen umher, wühlt unter Bäumen und grub Stollen. Sein Kopf war vorgebeugt und sein Blick abwärts gerichtet. Also so, schon so, wie man eigentlich später Gollum auch kennt. Smeagol hatte einen Freund, Deagol. Richtig einfallsreich, der Name. Der so ähnlich drauf war wie er. Deagol fand dann bei einem Angelunfall den Ring. Und Smeagol, der wohl zu dieser Zeit schon ein bisschen komisch sprach, nämlich immer in der Wir-Form von sich selber, wollte den Ring unbedingt haben und meinte dann
Muss nicht sein.
Na, also in dem Dings hier sprach er so mit Wir.
Ja, aber das ist ja auch nur die Nacherzählung, die.
Ja, gut, hast Gollum recht. Das ist, ja, stimmt. Das ist die. Gandalf war ja nicht da. Ja.
Ob
ja,
er wirklich so gesprochen hat.
Ergibt ja gar keinen Sinn. Klar, wahrscheinlich hat er ganz normal gesprochen. Jedenfalls, er wollte den Ring unbedingt haben und meinte dann, es sei sein Geburtstag und das wäre jetzt sein Geschenk. Deagol sagt, nee, das ist meiner. Smeagol, ja, der wirkt den einfach so. Denke ich auch so, lol. Einfach skrupellos. Smeagol kehrt dann daraufhin zurück und erkannte, was der Ring für Fähigkeiten hatte und nutzte diese, um Geheimnisse der Leute auszuspionieren und dieses Wissen dann für sich zu benutzen. Smeagol veränderte sich mit der Zeit und fokussierte sich aufs Stehlen. Er irrte alleine durch die Gegend und brabbelte in Glucks- und Schmatzlauten, weswegen man ihm den Namen Gollum gab. Und er wurde von seiner Familie verstoßen. Ja, die Sonne schien ihm dann plötzlich auch weh zu tun und es zog ihn ins Nebelgebirge, wo es kühl und schattig sein müsse. Und so war er von da an lange Zeit nicht mehr gesehen. Frodo findet dann die Vorstellung ganz schön abscheulich, dass Gollum mit den Hobbits verwandt sein soll. Und Lord Gandalf ist das aber richtig. Und aus vielen, also aus den Geschichten Bilbos spricht ganz viel dafür, dass sie entfernte Verwandte sind. Ja, sie reden dann so ein bisschen über die Gemeinsamkeiten von Hobbits und Gollum und er sagt halt auch, dass man bei Gollum auch diese Standhaftigkeit der Hobbits in gewisser Weise beobachten konnte, da auch so ein Mini-Funken seines alten Ichs noch in Gollum steckte, als er Bilbo quasi getroffen hat. Also da hat er sich dann doch so ein bisschen gefreut, dass er da mal jemanden zum Reden hat. War kein doofen Ork. und einfach mal eine freundliche
auch kein
Stimme.
Zwerg.
Genau, auch kein Zwerg. Also einfach mal quasi eine freundliche, mehr oder weniger vertraute Stimme, die an die alten Zeiten erinnerte. Ja, Gollum hatte den Ring zwar für Ewigkeiten, nutzte ihn in der Dunkelheit so gut wie nie und darum war er auch nicht so geschwunden, wie die Ringgeister es denn später waren, weil er halt den Ring so gut wie nicht mehr benutzt hatte. Gollum war mit den Jahren verbittert geworden und hasste alles und jeden und er hasste und liebte den Ring zugleich. Also er wollte ihn halt, also eigentlich, ne, er verabscheute ihn, aber er musste ihn haben, weil es sein Schatz war. Sie reden dann weiterhin über die Natur des Ringes und dass ein Ringträger sie so gut wie nie den Ring aufgibt, also wenn er ihm denn verfallen ist. Und dass Bilbo in der ganzen Geschichte von Mittelerde vermutlich der einzige ist, der jemals den Ring freiwillig hergegeben hatte. Und dass da wohl eine Macht am Werk gewesen war, es war eine gewisse Macht am Werk gewesen, die erst dafür sorgte, dass Bilbo den Ring dann in der Dunkelheit fand und ja, also der Ring wollte gefunden werden, so quasi. Das ist diese Macht, die da am Werk war, so erklärt der gute Gandalf das. Frodo ist natürlich auch nicht doof und will jetzt wissen, wie Gandalf das alles herausgefunden hat. Und Gandalf verrät, dass er nach Gollum gesucht hat und mit ihm sprach. Gollum log ihn natürlich an, jedoch konnte Gandalf, weil er ja auch nicht auf den Kopf gefallen ist, so ein bisschen heraussieben, was die Wahrheit ist. Und zur Not musste er ein bisschen rabiater vorgehen und Gollum mit Feuer ein bisschen Angst machen. Und ja, Gollum hatte rausgefunden, woher Bilbo Beutlin kam und wollte Rache schwören, denn Gollum hatte sein Gebirge daraufhin verlassen, nachdem halt Bilbo den Ring geklaut hatte, und suchte nach ihm und hörte Geschichten von Reisenden über den Hobbit aus dem Auenland. Also wusste Gollum dann so ein bisschen, okay, Beutlin ist im Auenland. So hat er das rausgefunden. Er war ein bisschen doof vom Bilbo, dass er sich halt auch vorgestellt hat, ne? Bei Gollum.
Ja, der hat ja zu dem Zeitpunkt nichts Schlimmes dabei gedacht.
Nee, na klar. Denkt ja auch keiner dran, dass du hier irgendwie einen krassen Zauberring klaust und irgendwie so ein der Typ dich dann stalkt.
Das war ja auch die Frage von Bilbo, was habe ich in meiner Tasche? Das war ja kein Rätsel. Er wollte einfach nur wissen, was er in seiner Tasche hat. Was ist das?
Ja, Gandalf ließ Gollum dann verfolgen. Also er erklärt halt auch, wie er Gollum gefunden hat. Er ließ Gollum verfolgen. Die Waldelben verloren dann jedoch seine Spur im Düsterwald, weil es da einfach so voller Gerüche war. Und im Düsterwald machten sich dann so Gespenstergeschichten um Gollum breit, der dann da irgendwie ja alles und jeden fraß und wo auch Kinder stahl. Und ja.
Ja, ich glaube, das ist nur.
Ja, es sind so Märchengeschichten, ne?
Ja. Also die beiden anderen Sachen wird er schon gemacht haben, aber Kinder, ist dann nur so, um das noch mal ein bisschen schlimmer darzustellen.
Ja. Na klar, so wie Bilbo, der Irre, der bei Blitz und Donner verschwindet und dann immer mit Gold wieder auftaucht.
Das ist eigentlich eine gute Fähigkeit.
Na, eigentlich schon, ne? Finde ich geil.
Hätte ich auch gern.
Gandalf ließ die Sache dann erstmal auf sich beruhen, was, wie er so sich eingesteht, auch ein unfassbar schwerwiegender Fehler war. Dann Jahre später nach Bilbos Flucht aus dem Auenland, also nachdem Bilbo dann abgehauen war nach seinem Geburtstag, nahm er die Spur Gollums wieder auf und beauftragte seinen guten Freund Aragorn, den Jäger und Fahrersmann, Gollum zu suchen. Und ja, der gute Aragorn hat Gollum gefunden und ihn auch mitgebracht. Und da dachte ich mir nur so, war nicht mal irgendwie angekündigt, dass so ein Gollum-Spiel auch mit Aragorn oder so kommen sollte? Also, das passt doch irgendwie so in diese Zeit, oder?
Ja, von Daedalic, glaube ich, oder?
Ich glaube ja. Auf jeden Fall, also fand ich so, erst dachte ich so, was soll denn das für ein Spiel werden? Aber jetzt, wo ich dieses Kapitel gelesen habe, dachte ich mir, okay, da kann man doch einiges reinhauen. Da kann man ja genau diese Geschichte eigentlich reinpacken. Oder wie siehst du das? Lass
mal kurz schauen. Ja, das ist eigentlich. Das ist die Frage, wo das überhaupt spielen soll.
Ja. Na, vielleicht ist ja die Reise
hier aus. Ich lese mal ganz kurz hier nebenbei.
Also es könnte ja sein, dass es die Reise ist, wie er dann quasi vom Nebelgebirge aus aufgebrochen ist. Oder es ist halt die ganze Geschichte, wie er den Ring bekommen hat und so. Wäre den Gameplay-mäßig auch ganz cool, dass du den Ring am Anfang hast und dann am Ende halt nicht, dass du dann halt nicht so immer dieselben Fähigkeiten hast, sondern dass sich das dann auch verändert.
Naja, aber der hat ja die meiste Zeit den Ring.
Ja, aber ich meinte, falls es denn auch darum geht, dass er dann später Bilbo sucht, weißt du? Da hat er den Ring ja den nicht mehr.
Ach so.
Das meinte ich so,
ja.
Weißt du?
Dass du halt ja gut, aber es gibt ja auch noch Stories davor. Da greife ich jetzt wahrscheinlich auch wieder vorweg, aber der kennt ja auch zum Beispiel Kankra und sowas.
Ah, okay.
Ja, und, gut. Da kann man ja auch, also auch wenn ich jetzt hier die teilweise Bilder aus den Spielszenen sehe, dann wird das mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, weil hier okay. Spinnen sind.
Okay, cool. Cool. Aber gut, gehen wir mal weiter im Kontext.
Kommt aber erst 2022.
Naja, ist ja. Ey, Alter, der nächste ist ja Harry Potter und Herr der Ringe als Games. Das ist ja ein gutes Jahr.
Ja, wen interessiert Harry Potter?
Ich weiß auch nicht, wir hatten so einen Harry Potter-Podcast, keine Ahnung.
Das Gollum-Spiel ist tausendmal besser als dieses komische Rollenspiel Herr der Ringe.
Dummes. Harry Potter. Ja, genau. Harry Ringe.
Harrys Ringe.
Genau. Ja, also Aragorn hat dann den guten Gollum gefunden und mitgebracht und hier erkannte Gandalf dann, dass Gollum sich immer weiter nach Süden geschlichen hatte und irgendwann in Mordor ankam, wo der gute Gollum dann bereits gefoltert wurde. Und ja, Gollum war jetzt wohl wieder auf dem Rückweg und hat scheinbar einen tückischen Auftrag, von dem aber nicht weiter geredet wird. Und wir erfahren halt, dass er in dieser Folter dem Feind halt genug verraten hatte, damit Sauron jetzt weiß, der eine Ring steckt vermutlich bei den Hobbits im Auenland bei einem Beutlin. Bam, bam, bam. Ist erstmal voll die Enthüllung für Frodo, der jetzt auch erstmal Schiss hat. Der bereut so ein bisschen, dass Bilbo Gollum damals nicht abgestochen hat, wofür Gandalf ihn dann rügt. Denn Bilbo hat den Ring nicht durch Gewalt genommen, sondern durch, ja, also er hatte Mitleid mit Gollum, deswegen hat er ihn nicht umgebracht. Und das war wohl wichtig dafür, dass der Ring Bilbo nicht so Schaden zugefügt hat wie vielleicht anderen. Dass er halt den Ring nicht durch Gewalt genommen hat. Und Gandalf haut hier nochmal so ein starkes Zitat raus. Viele, die noch leben, haben den Tod verdient und manche, die sterben, hätten das Leben verdient. Kannst du es ihnen wiedergeben? Also sei auch nicht so schnell, zu schnell mit dem Todesurteil. Und das finde ich ist auch ein gutes Zitat so wieder, ne? Das also so ein schönes Zitat, das halt auch echt ist. Also es ist so, kannst du alles auf unsere Welt anwenden. Und das ist, glaube ich, auch 1:1 aus Herr der Ringe, also aus dem ersten Film. Ja, dann,
das ist in Moria.
Genau.
Auch dieser Abschnitt, wo, was du gerade gesagt hast, wo Gandalf sagt, dass der Ring Bilbo nicht so beeinträchtigt hat, weil er sich quasi dazu entschieden hat, ihn in den Besitz zu bringen, ohne jemanden dafür zu töten oder sowas. Das hat mich auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, an was mich das erinnert, auch irgendwas aus Harry Potter, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es der Elderstab ist.
Naja, der Elderstab wird
das,
ja
auch das ist, fast das immer, ist dann einfach, dass der Elderstab ist ja in Harry Potter am Ende so, dass der dann keinen Schaden mehr verursacht, weil ihn dann am Ende keiner mehr irgendwie gewaltsam irgendwie entnimmt jemand anderem oder jemand dadurch tötet oder so. Und dadurch verliert er in dem Punkt, der Elderstab, seine Macht.
Na genau, das ist
und
der Plan.
Und das hat mich auch
das,
so ein bisschen.
Genau, das, das
Harry, ja, und das hat mich so ein bisschen an diesen Abschnitt erinnert, dass der Ring einen Teil seiner Macht verliert, wenn er nicht, sag ich mal, durch Gewalt genommen wird.
Okay, okay. Ja, ja. Ja, bei Harry Potter ist das mit dem Elderstab halt, glaube ich, so ein bisschen, dass da der Plan dann war, dass einfach Harry
ja.
stirbt, ohne dass ihm der...
Ich weiß auch nicht, ob mich das direkt an... Aber an irgendwas anderes erinnert es mich. Mhm. Auf jeden Fall noch. Irgendwas, ja, was Ähnliches, wo... Aber da kann ich nicht mehr... Kann ich mich nicht mehr erinnern.
Kann ja sein. Kann ja sein. Frodo hat halt erstmal Schiss. Ah nee, das haben wir schon gerade gesagt, dass er erstmal Schiss hat. Gandalf verkündet dann, dass Gollum noch eine wichtige Rolle spielen wird. Also ob jetzt fürs Gute oder das Schlechte, das kann er noch nicht so sagen. Und dass Bilbos Mitleid das Schicksal vieler Menschen beeinflusst hat. Und ja, wenn man die Filme kennt, weiß man, hat schon irgendwie recht. Frodo fragt dann, warum Gandalf den Ring nicht schon längst zerstört habe. Und Gandalf sagt ihm, ja, versuch ihn mal mit einem Hammer kaputt zu machen. Frodo holt dann den Ring raus und zack, ist erstmal wieder verliebt in ihn. Also guckt ihn so an, denkt sich so, oh, der ist aber schick, guck mal hier, oh. Voll geschmeidig und glänzend. Und auf einmal ist er wieder in seiner Tasche. Was Gandalfs Aussagen halt nur bekräftigt. Also er sagt ihm denn, guck mal, Frodo, du bist jetzt schon in seinem Bann so ein bisschen gefangen. Du kannst den nicht einfach so zerstören. Und er sagt ihm dann halt auch, dass der Ring nicht durch Gewalt zerstört werden kann. Und man ihn in den Tiefen der Schicksalsklüfte am Orodruin? Ja,
Orodruin.
Genau, also ja. dem Flammenberg werfen müsse. Frodo sagt dann, dass er den Ring gerne vernichten möchte, beziehungsweise ihn vernichtet sehen will, jedoch weder Kraft, Mut oder Verstand hätte. Und ob Gandalf ihn dann nicht nehmen möchte, was Gandalf direkt verneint. Hier erklärt jetzt halt Gandalf, warum er den auch eigentlich nicht anfassen möchte. Denn damit würde Gandalfs Macht zu groß und fürchterlich werden und der Ring hätte noch größere Macht über ihn. Er könnte den Ring wirklich gut gebrauchen, aber er darf sich nicht in Versuchung führen lassen. Und hier hatte ich auch noch mal so gedacht, das ist auch so eine kleine, also so ein bisschen parallel zu Dumbledore, der ja auch quasi am Anfang zwar nach Macht gesucht hat, aber dann ja nach Hogwarts geht, weil er halt meint, dass er nicht der Richtige ist, um so eine krasse Macht zu haben, also jetzt zum Beispiel als Zaubereiminister, weil es ihn verderben könnte, weil er das nicht möchte. Und das, ja, also ich glaube schon, dass Rowling sich hier vielleicht so ein paar Sachen bei Gandalf abgeguckt hat. Was ja nicht verkehrt ist. Ja. Sind ja gute Eigenschaften, finde ich.
Kurz nochmal, es gibt noch ein anderes Wort für Rotruin. Ja? Vielleicht sagt ihr das was. Amon Amarth.
Ah, ja. Genau. Okay, das sagt
mir. Ist auch eine, für die es nicht kennen, ist auch eine Metal-Band. Ja. Was auch immer für Metal, da kenne ich mich nicht aus.
Ich kenne mich auch nicht aus, muss ich sagen. Aber ich kenne ganz viele, die das mögen und so noch T-Shirts haben und fahren. Ja.
Was, du kennst Leute, die T-Shirts tragen?
Ja, von denen. Na, wo das draufsteht. Ach so. ja. Also er sagt so, nee, ich könnte es zwar gut gebrauchen, aber ich darf mich nicht in Versuchung führen lassen. Jetzt macht Gandalf halt das Fenster auf. Und draußen ist Sam, der weiterhin gärtnert. Ja, ja. Der Zauberer sagt seinem kleinen Freund nun, dass es alleine Frodos Entscheidung sei, er selbst ihnen aber helfen wird, diese Bürde zu tragen, solange er sie tragen müsse. Und sie müssen halt unbedingt was tun. Und Gandalf, also, die schweigen sich erstmal so ein bisschen an und Frodo überlegt halt so. Und er erkennt, dass er den Ring erstmal eine Zeit lang tragen muss und ist auch bereit, das zu tun, bis Gandalf dann einen besseren Ringträger findet. Spoiler-Alarm. Passiert, glaube ich,
nicht. Wird wohl nichts.
Bist am Arsch. Er sagt auch, dass er zwar fort aus dem Auenland will und findet einige Hobbits ziemlich dumm, will es aber auch retten. Also er sagt, da musste ich auch noch mal zweimal lesen, weil ich erst so dachte, diese Stelle, das sagt Gandalf. Und dann hat es aber im Kontext überhaupt keinen Sinn ergeben, weil der rantet ja so richtig über die. Warte mal, ich suche gerade die Stelle, vielleicht, ob ich es noch finde. Warte, ich hab's gleich. Ah ja, hier. Ich würde gern das Auenland retten, wenn ich könnte, obwohl mir seine Bewohner bisweilen dümmer und dumpfer vorgekommen sind, als mit Worten zu sagen ist. Und ich fand, ein Erdbeben oder eine Dracheninvasion könnte ihnen nur gut tun. Aber jetzt sehe ich das anders. Und dann dachte ich zuerst, geiler Spruch, Gandalf. Und dann habe ich aber noch mal gelesen, das alles. Und halt, das ist Frodo, der das sagt. Ganz schön harte Worte für den Norbert, aber gut. Frodo ist halt doch manchmal ein bisschen direkter. geile Stelle. Ja, also er sagt halt so auch so, dass er das Auenland zwar manchmal ein bisschen doof findet, aber er muss es retten. Und er muss das Auenland halt auch verlassen, um es zu retten. Da ja nach dem Ring gesucht wird. Und wenn der Ring am Auenland ist, dann ist das nicht gut. Und er erkennt halt auch, dass er vermutlich alleine gehen müsse. Und sagt halt auch, dass er sich so klein und verloren vorkomme im Vergleich zum starken und mächtigen Gegner. Und Gandalf ist halt von Frodos Antwort positiv überrascht und sagt ihm, dass er leider recht hat. Der Ring muss aus dem Auenland verschwinden und Frodo müsse den Namen Beutlin ablegen. Er gibt ihm auch hier gleich so einen Undercover-Namen. Unterberg heißt er dann. Jedoch muss Frodo auch nicht alleine gehen. Und er sagt ihm, wenn er jemanden hat, der ihm vertraut oder dem er vertraut, dann kann er ihn gerne begleiten. Und Stichwort, da kriegt Gandalf mit, dass Sam die ganze Zeit zugehört hat. Der hat zwar nichts verstanden, aber er hat zugehört. Und er sagt auch so, dass er all das glaubt, was Gandalf hier erzählt hat. Nicht so wie die ganzen anderen Hobbits. Und er bittet halt auch Frodo, ihn mitzunehmen, damit er die Elben sehen darf, was Gandalf erstmal so zum Lachen bringt. da wird so ein bisschen so darüber geredet. Also die machen Sam so ein bisschen Angst, so, dass Sam nichts verraten darf von dem, was er hier gehört hat, weil sonst wird Gandalf ihn verzaubern und so. Und Gandalf findet den Gedanken aber eigentlich ganz cool von Sam und schlägt dann halt auch direkt vor, dass Sam doch einfach mit Frodo gehen soll. Und Sam fackelt gar nicht lange, freut sich tierisch und fängt am Ende halt sogar an zu weinen. Und so geht das Kapitel auch zu Ende. Fand ich, war eigentlich auch eine coole Art. So. Mhm. Weiß ich nicht. Hätte ja noch mal sein können, dass Sam jetzt noch mal so ein bisschen rumgluckst und sagt, es ist viel zu gefährlich und nein. Nein, er freut sich tierisch, fängt an zu heulen und sagt zu. Finde ich schön.
Naja, ich sag mal, das ist ja auch das, was am Anfang des Kapitels ist, wo der da noch im grünen Drachen rumsitzt. Ja. Dass er ja auch diese Geschichten und sowas glaubt mit den Elben und sowas. Und das wird mit Sicherheit auch durch den Einfluss von Bilbo und auch von Frodo kommen, weil der für die schon da länger gearbeitet hat im Garten und deswegen dann auch immer die Geschichten mitbekommen hat. Und Bilbo hat dem mit Sicherheit auch einiges erzählt.
Ja, denke ich auch.
Und deswegen ist er einfach richtig neugierig.
Ja, cooler Typ. Ja, das war das Kapitel. Ist eigentlich ein cooles Kapitel. Ist halt so ein bisschen eine Mischung aus, so wie wir es aus den Büchern kennen, aus den Filmen kennen, aber auch bisschen mehr auch. Also, wir erfahren ja jetzt hier auch die Hintergrundgeschichte von Gollum, die wir ja im dritten Film, glaube ich, am Anfang sehen, ne? Oder? War das am dritten? Ja, ich glaube
am Anfang. Ja, ich glaube auch.
So also ein bisschen, aber wir erfahren halt auch mehr. So. Also zum Beispiel halt auch, dass Gollum Gandalf gefunden, dass Gandalf Gollum gefunden hat und nach ihm gesucht hat, erfahren wir in den Filmen, glaube ich, nicht so. Da wird ja nicht erklärt, wie Gandalf die ganzen Infos bekommen hat. Das sehen wir ja nur in so einer Szene, wie Gollum quasi gefoltert wurde. Und das war's. Da wird nicht erklärt, genau. Dass, ne? Also das finde ich halt auch interessant. Ich stelle mir halt Gandalf auch vor wie so einen kleinen Detektiv. Der jetzt so mit so einer Lupe so durch den Wald geht. Ja. Mit Aragorn.
Inspektor Gandalf.
Wir haben meinen Hinweis. Ach ja. Ja, also ich bin, ich freue mich drauf. Ich habe jetzt gerade gelesen, gesehen, das nächste Kapitel heißt Wanderung zu dritt. Mhm. Was ja schon mal impliziert, dass Gandalf mitwandert, was ja nicht passiert ist in den Filmen. Und ja, da bin ich interessant. Da bin ich interessant. Ja, ich bin auch ein interessanter Mensch, aber ich bin interessiert so. Wie das so weitergeht und was halt auch die Unterschiede sind von Film und Buch. Hm. Ja, Philly, hast du noch ein bisschen was zur Serie? Zur Serie, oh Gott. Zum Kapitel? Anmerkung?
Nö, also ich habe ja immer meine nicht Einwände, Einsprüche, was weiß ich. immer wenn was Passendes dazu gebraucht wurde, habe ich auch was gesagt. Und das Kapitel ist ja auch, sage ich mal, sehr nah an dem Film.
Ja.
Beziehungsweise der Film ist nah am Kapitel.
Ja, ja, ja.
Und da gibt es jetzt noch nicht so viel Zusatzwissen, sage ich mal. Nee. Also der Weiße Rat wird zum ersten Mal erwähnt. Ja, Saruman wird zum ersten Mal erwähnt. Auch so ein bisschen die Herkunftsgeschichte von Gollum wird auf jeden Fall erwähnt. Der Ring, auch noch mal die Macht des Ringes wird auch noch mal deutlich gemacht. Und auch noch mal dass der Ring anscheinend auf Geschöpfe wie zum Beispiel oder auf so kleine Geschöpfe wie Hobbits anscheinend nicht so eine große Wirkung hat wie auf andere Wesen. Und das liegt auch unter anderem daran, wenn man es jetzt zum Beispiel mit den Menschen vergleicht, also mit dem sterblichen Volk, dass die natürlich immer auch häufig nach Macht streben. Und im Buch wird ja auch gesagt, dass Sauron die extra denen gegeben hat, die schon nach Macht gestrebt haben oder sich so hochmütig waren, stand es, glaube ich, drin, dass man da einfach nochmal sieht, dass, sag ich mal, die Hobbits beziehungsweise auch Frodo für die Erreichung des Ziels auch notwendig ist und das mit den anderen wahrscheinlich nicht funktioniert hätte.
Ja.
Das ist eigentlich nochmal so ein wichtiger Punkt von dem Kapitel, der da einfach nochmal aus dem Vorkapitel mit aufgegriffen wird und erweitert wird.
Ja.
Ja. Das war's dann eigentlich schon.
Okay. Ja, also ich bin gespannt, ich habe auch Bock und ja, auch immer, wenn ich wieder lese, habe ich auch immer wieder, also höre ich mir ein bisschen den Soundtrack an von Herr der Ringe und da kriege ich immer mega Bock, wieder reinzuhören. Wir müssen auch mal gucken, ob wir auch mal so ein paar Special-Sachen machen. Es gibt, ich hatte dir das mal geschickt als Link. Es war so ein Video, wie einer so ein bisschen auch erklärt, wie aus den Filmen der Soundtrack quasi so wie der arbeitet, ne, wisst mal. Also, ne, so, das kann ich schlecht erklären. Also, ich kann euch das auch irgendwann mal posten, so, dieses englische Video, aber vielleicht kriegen wir es ja auch mal irgendwann hin, da ein deutsches Video draus zu machen. Da müssten wir nur mal gucken, weil wäre halt doch ein bisschen mehr Arbeit. Aber hätte ich wirklich mal Lust, auch so eine Special-Sachen zu machen. Das würde dann aber wahrscheinlich nicht als Podcast sein, sondern wirklich als Video bei YouTube, weil wir da halt auch ein bisschen die Musik verwenden würden und das können wir in einem Podcast halt nicht machen. Da würde der, glaube ich, Spotify sagen, nö, das wird nicht ausgestrahlt oder so. Und ja. Na gut, Freunde, in diesem Sinne, lasst uns gerne Feedback da. Uns interessiert das immer. Falls ihr nicht wisst, wo, weil es gibt ja jetzt keine Seite für Planlos durch Mittelerde, könnt ihr das auch gerne bei der Mysteriumsabteilung lassen. Egal wo, Twitter, Facebook,
Instagram. Am besten im Discord.
Ja, oder im Discord. Am besten, genau, am besten im Discord. Wir haben nämlich einen Discord. Wenn ihr da den Link möchtet, schreibt uns halt auf der Mysteriumsabteilung an. Weil den Link kann ich hier nirgendwo reinklatschen. Das ist dann auch der Discord-Server zur Mysteriumsabteilung, aber da gibt's einen Kanal nur für Planlos durch Mittelerde. Gut, Freunde. In diesem Sinne verabschieden wir uns zum zweiten Frühstück. Und ja, ich bedanke mich wieder bei Phil für unsere gemeinsame Reise.
Gerne.
Ne? Und ich wünsche euch allen eine angenehme Woche und ja. Tschüssi!
Ciao.